NDR Info. Themen des Tages.
Investitionsbooster und Bauturbo. Auch die neue Bundesregierung setzt auf schöne Worte, die schnell Veränderung, Verbesserung bringen sollen. Aber beim Booster muss erstmal, bevor er wirkt, die Wirtschaft angekurbelt ist, finanziell zugespritzt werden. Warum das für die Kommunen so wichtig ist, das beschreibt gleich Kiels Oberbürgermeister. Und wie der Bauturbo, wie heute das der Gesetzesentwurf heißt, den das Bundesbauministerium vorgelegt hat und heute verabschiedet wurde im Kabinett, wie der schneller Wohnungen entstehen lassen soll, das erklärt unsere Berlin-Korrespondentin. Bevor wir allerdings die deutsche Innenpolitik im Blick haben, schauen wir hier in den Themen des Tages auf den Krieg zwischen Israel und Iran, mittlerweile schon an Tag 5. Im Studio Janine Albrecht, schönen guten Abend. Aus Tel Aviv ist uns jetzt live zugeschaltet unsere Korrespondentin Bettina Meyer. Frau Meyer, was war das heute für ein Tag in Israel?
Also am Tag war es sogar relativ ruhig, aber die Nacht war doch sehr heftig. Es hat mehrere Luftangriffe gegeben. Deshalb sind die Menschen auch am Tag eigentlich jetzt schon eben tagelang übermüdet, weil sie immer wieder aufstehen müssen, um in die Bunker zu gehen. Ich selbst habe das so erlebt, dass die Detonationen hier sogar die Fensterscheiben haben klirren lassen. Und jeder hat eigentlich hier Angst vor dem nächsten Gegenangriff aus dem Iran, weil auch die Angriffe Israels auf den Iran dauern an. Der Verteidigungsminister hat hier nochmal gesagt, der Tornado, der tobt weiter durch Teheran. Also es klingt hier eher nicht sehr versöhnlich, sondern es sieht aus, als ob wir hier noch weitere Angriffswellen haben werden.
Welche Ziele sind das, die im Moment Israels Militär besonders im Fokus hat?
Ja, also das wird wiederholt hier Benjamin Netanyahu immer wieder, dass es hier vor allen Dingen um die Atomanlagen, um militärische Ziele geht im Iran, die angegriffen werden, auch um die Militärspitze, und das Führungsregime wird hier nicht ausgespart. Insofern sind das immer die Ziele, die hier betont werden, aber wir wissen natürlich auch, dass bei solchen Angriffen Zivilisten zu Schaden kommen auf beiden Seiten.
Wenn man das überhaupt einschätzen kann. Aber wie lange wird Israels Ministerpräsident Netanyahu weiter Iran angreifen? Was denken Sie, wann ist der Punkt gekommen, dass er sagen kann, er hat sein Ziel erreicht?
Ja, das könnte er eigentlich noch machen, wenn er verkünden könnte, dass die Atomanlagen wirklich ausgeschaltet sind. Aber das weiß momentan niemand. Es heißt hier auch von Militärexperten, dass Israel gar nicht diese entscheidenden Waffen dazu hat, so tief in die Erde zu kommen, um diese Atomanlagen wirklich letztendlich zu zerstören. Es ist hier von Schäden die Rede, aber wie die genau aussehen, das weiß man momentan nicht. Es ist nicht klar, wie lange das weitergeht. Netanyahu hat am Anfang gesagt, dass es hier schwierige Tage werden. Wir richten uns aber eher auf Wochen ein. Auch die Airlines haben die Flüge ja weiter storniert, der Luftraum bleibt gesperrt und hier ist weiter Ausnahmezustand.
Und es wird auch weiter darüber spekuliert, ob die USA in diesen Krieg eintreten könnten. Wie wird darüber auch in Israel geredet?
Ja, das ist hier die große Frage, ein großes Fragezeichen. Die USA beteiligen sich hier an der Luftabwehr mit verschiedenen Systemen. Auch ein Kreuzer ist hierher unterwegs. Was das jetzt genau bedeutet, das müssen wir eigentlich Donald Trump fragen, denn der ändert ja fast täglich seine Meinung. So hat man das Gefühl, wenn man die Aussprüche hört. Jetzt zuletzt klang es eher bedrohlich, dass er ja auch die Führungsspitze im Iran direkt selbst angegriffen hat.
Und würden Sie sagen, manche Menschen fliehen, andere wollen aber zurück nach Israel? Sind die Israelis lockerer oder entspannter, selbst bei so einer Bedrohungslage?
Das kommt wirklich drauf an, wen man fragt. Es gibt hier Familien mit Kindern, die gerne raus wollen. Und es gab heute den ersten Rettungsflug, so sagt es Israel, von Israelis, die hierher zurück.
Und das war unsere Korrespondentin aus Tel Aviv, Bettina Meyer. Und die Drohungen Richtung Teheran, die sind deutlich. Im Gegenzug hat der Iran, aber auch schon die USA, vor einem Kriegseintritt gewarnt. Die Regierung in Teheran würde in einem solchen Fall entschlossen reagieren, hieß es vom iranischen UN-Botschafter. Und auch der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, der warnt die USA und lehnt eine Kapitulation ab. Und die Situation im Iran, die beobachtet für uns von Istanbul aus unsere Korrespondentin Pia Masurczak. Jetzt ist sie live mit uns verbunden. Welche Ziele hat Israel angegriffen aus Jerusalem? Da heißt es jetzt, das Hauptquartier für innere Sicherheit im Iran, das sei zerstört.
Ja, diese Meldung haben wir gesehen, können wir aber nicht unabhängig nachprüfen, ob tatsächlich diese, ja, ich sagen wir mal, Kontrolleinheit für das Innere des Landes getroffen wurde. Schwer zu sagen, möglicherweise kommt da demnächst noch eine Bestätigung. Möglicherweise denkt man in der iranischen Führung aber auch, das ist jetzt sozusagen ein Wendepunkt, so etwas möchten wir nicht preisgeben, das werden wir sehen. Angegriffen wurden laut israelischer Armee militärische oder weitere militärische Ziele in Teheran und in Karaj, das ist westlich von Teheran. Auch da müssen wir uns auf israelische Angaben verlassen, denn aus dem Iran dringt zumindest, was die getroffenen Gebäude oder Anlagen angeht, mittlerweile sehr, sehr wenig nach draußen.
Wie schätzen Sie das auch ein? Wie könnte Iran auf ein mögliches Eingreifen der USA auch in diesen Krieg reagieren?
Na, das wurde ja immer wieder auch gedroht bzw. angekündigt, wenn die USA eingreifen, dann attackieren wir US-Stützpunkte in der Region oder US-Ziele insgesamt, beispielsweise auch Botschaften. Es wurde ja von der Regierung in Washington auch Botschaftspersonal, nicht notwendiges Botschaftspersonal oder auch Familienangehörige beispielsweise abgezogen, schon vor einigen Tagen, bevor die Angriffe losgingen. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, dies wäre aber wirklich eine große Eskalation, wäre, dass die Straße von Hormuz geschlossen wird, durch die ein wirklich großer Teil des weltweiten Öls transportiert wird. Das steht ein bisschen im Raum.
Was ja manche auch überrascht hat, dass das bisher noch gar nicht passiert ist, weil das ja auch ein Druckmittel Irans ist.
Das ist ein Druckmittel, aber das wäre so einschneidend für die Weltwirtschaft, dass Experten davon ausgehen, dass der Iran das nur 1 bis 2 Tage aushalten könne, weil dann das militärische Eingreifen beispielsweise der USA so massiv wäre, dass man das gar nicht aufrechterhalten kann. Das sind Spekulationen oder Szenarien, sagen wir vielleicht besser. Mhm. Aber das ist einer der absolut wichtigsten internationalen Hebel, ja.
Das Ziel Israel ist es, das hat ja auch gerade unsere Korrespondentin aus Tel Aviv nochmal geschildert, natürlich, dass Iran, das verhindert wird, dass Iran eine Atombombe baut. Aber Ministerpräsident Netanjahu, der hat die Menschen im Iran ja auch dazu aufgerufen, zu Beginn der Angriffe sich gegen das Regime in Teheran zu stellen. Ist davon mittlerweile etwas dort zu spüren oder sind die Menschen vielmehr weiter damit beschäftigt, ihr Leben zu retten?
Ja, tatsächlich Zweiteres, würde ich sagen. Also von Protesten, Straßenprotesten oder Ähnlichem sehen wir nichts. Es gibt natürlich Kritik online, die gab es aber immer. Die wird mittlerweile noch mal schärfer verfolgt. Es gibt eine eigene Taskforce, die gegründet wurde bei der Teheraner Staatsanwaltschaft, die insbesondere Medien und soziale Medien, also das Netz, durchkämmt nach solchen Äußerungen. Die Repression im Innern, die nimmt auch zu. Das sehen wir auch seit den ersten Angriffen. Angebliche Mossad-Spione werden verhaftet. Menschen werden eben, wie gesagt, für ihre Meldung oder für ihre Meinungsäußerung in den Medien, im sozialen Netz festgenommen oder verwarnt. Unter diesen Umständen, mit diesem Repressionsapparat, über den das Regime ja nach wie vor verfügt, sehe ich im Moment auch erstmal zumindest keine Proteste entstehen.
Damit will die Führung in Teheran ja sicherlich auch weiterhin Stärke demonstrieren. Nach innen, aber auch nach außen geben sie sich ja auch noch stark. Wie schätzen Sie das ein? Wie stark ist Teheran jetzt noch am 5. Tag des Krieges?
Na, gemessen an dem, was wir sehen, glaube ich, gehen die meisten davon aus, dass da militärisch nicht mehr viel Gegenwehr kommen kann, jenseits von dem, was der Iran ja macht. Er bombardiert weiter Ziele in Israel. Das ist klar, das Regime verfügt über Raketen, verfügt auch über ein durchaus großes Arsenal. Das sind Zahlen vom Dienstag, wenn ich richtig informiert bin, über 400 Raketen nach Israel geschickt worden sein, abgefeuert worden sein. Das sind israelische Zahlen. Wir können das nicht nachprüfen. Aus dem Iran gibt es dazu keine irgendwie belastbaren Zahlen. Welchen Anteil das ausmacht, wie groß der Vorrat gewissermaßen noch ist, schwer zu sagen.
Und das waren Einschätzungen von unserer Korrespondentin Pia Masurczak über die Lage im Krieg zwischen Israel und Iran. Sie beobachtet die Situation von Istanbul aus. Und von diesem Konflikt in Nahost schauen wir jetzt wieder hier zu uns nach Deutschland in den Themen des Tages. Die Wirtschaft in Deutschland, die steckt in der Krise. Das ist bekannt. Es geht einfach nicht bergauf. Und die Bundesregierung, die will das ändern. Die Wirtschaft wieder flott machen. Dazu hat sie ein Gesetzespaket von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil auf den Weg gebracht. Den sogenannten Investitionsbooster oder Wachstumsbooster. Katrin Aue.
Herzstück ist die Idee, die Unternehmen dazu zu bringen, schnell mehr zu investieren. Dazu sollen Firmen ihre Ausgaben für Maschinen, Geräte oder Technologie dieses Jahr und in den kommenden 2 Jahren stärker von der Steuer abschreiben können, und zwar mit bis zu 30%. Auch der Kauf eines reinen Elektroautos soll für Unternehmen steuerlich attraktiver werden. Im Jahr der Anschaffung des E-Dienstwagens gilt dann zum Beispiel, 75% der Kosten können abgeschrieben werden. Als etwas langfristigere Maßnahme will die Bundesregierung außerdem schrittweise die Körperschaftssteuer senken, also die Einkommenssteuer für Unternehmen. Ab 2028 von den derzeit geltenden 15% auf dann 10% im Jahr 2032. Ein Haken an dem Gesamtpaket ist, wenn die Unternehmen weniger Steuern zahlen, entgehen Bund, Ländern und Kommunen Einnahmen in Milliardenhöhe. Die Hoffnung ist, dass durch das Wachstumspaket die Wirtschaft so gestärkt wird, dass automatisch wieder mehr Steuern reinkommen. Aber das ist eine Wette auf die Zukunft. Einige Ministerpräsidenten beklagen, dass vor allem in den ersten Jahren der Großteil der Steuerausfälle Länder und Kommunen betrifft. Der Bundesrat hat vergangene Woche dem Gesetzentwurf erstmal nicht zugestimmt. Die Länder verlangen einen Ausgleich nach dem Motto, wer bestellt, der zahlt. Sprich, wenn die Bundesregierung dieses Paket will, soll der Bund auch wieder gutmachen, was Ländern und Kommunen an Steuern entgeht.
Wer bestellt, der zahlt. Das wünscht sich bestimmt auch Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister von Kiel. Denn insgesamt fehlen bis 2029 rund 48 Milliarden Euro im Steuertopf von Bund, Ländern und Kommunen. So hat es das Bundesfinanzministerium beim sogenannten Investitionsbooster für die Wirtschaft ausgerechnet. Die Entlastung der Unternehmen soll aber nicht zur Belastung für Länder und Kommunen werden. Darum geht es heute auf der Ministerpräsidentenkonferenz. Und die Länder haben vorher schon klargemacht, dass sie vom Bund erwarten, die fehlenden Steuereinnahmen auszugleichen. Und ich habe den Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gefragt, wie viel Geld denn in seiner Haushaltskasse, also der Stadt Kiel, fehlt.
Also im aktuellen Haushalt haben wir wirklich eine dramatische Situation. Wir haben einen ohnehin schwierigen Haushalt verabschiedet mit einem Defizit von um die 80 Millionen. Und im Moment sieht es so aus, als laufen wir auf 160 Millionen. Vielleicht noch zusätzliche Rückstellungen für die Pensionskassen, sind wir bei über 200 Millionen. Und das sind nur unsere laufenden Ausgaben. Zusätzlich werden wir 120 Millionen Investitionskredite aufnehmen. Also rechnen Sie das mal auf so eine Stadt wie Kiel mit 250.000 Menschen. Dann kann das sein, dass die Stadt dieses Jahr pro Bürger 1.000 Euro Kassen- und Langfristkredite aufnehmen muss. Das ist manchmal von anderen Kommunen die Gesamtverschuldung, die sich über Jahrzehnte aufgebaut hat.
Wo spüren das denn die Kielerinnen und Kieler? Da wird einiges ja nicht möglich sein.
Ja, für den Moment versuchen wir natürlich, dass die Folgen nicht zu sehr spürbar sind. Aber wir müssen jetzt schon bei den Eintrittspreisen für Einrichtungen oder bei der Frage, welchen Elternbeitrag muss zum Kita-Essen geleistet werden. Also Dinge, die wirklich auch sozial eigentlich sehr wichtig sind, müssen wir den Anteil erhöhen, den Eltern zahlen müssen. Ein, zwei Jahre kann man sowas durchhalten, ohne gleich in die Substanz zu kürzen. Aber danach wird es dann wirklich richtig duster. Dann muss man wirklich auch Einrichtungen schließen. Oder wir fangen wieder damit an, was Jahrzehnte der Fall war, dass wir nicht mehr in Schulbau und Schulsanierung oder in den ÖPNV oder in Klimaschutz investieren. Also alles Dinge, die unglaublich dringend sind, wo wir noch nicht mal den früheren Rückstau aufgeholt haben. Wenn wir damit jetzt wieder weitermachen, dann wird das nicht nur, sag ich mal, unsere Aufgabe der Daseinsvorsorge gefährden, sondern auch, glaube ich, den Vertrauensverlust vieler Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit des Staates weiter unterminieren.
Ja, das ist ja auch heute vor diesem Treffen von Bund und Ländern immer wieder zu hören gewesen, auch von vielen Länderchefs und Chefinnen, eben wie wichtig die Kommunen sind, auch für unsere Demokratie, weil, wie Sie es geschildert haben, dort spüren die Bürgerinnen und Bürger nämlich, wenn das Geld fehlt, Sie sagen auch, Vertrauen kann da verloren gehen. Fühlen Sie sich da manchmal so wie das letzte Glied in der Kette, obwohl man eigentlich das Wichtigste ist?
Ein bisschen ja. Ne? Einige gucken ja auf die Kommunen so ein bisschen wie die Spielstube der Demokratie. Ich glaube, wir sind die Königsdisziplin. Also wir machen die Daseinsvorsorge. Und das machen wir ja nicht nur mit meinem städtischen Haushalt. Wir betreiben Kitas, Krankenhäuser, Verkehrsbetriebe, Stadtwerke, die Müllabfuhr. Also all das, worauf sich die Menschen jeden Tag verlassen und verlassen müssen, um ihr eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen. Und wenn das und manchmal nur ein bisschen wegbricht, auf einmal wird die Kita nachmittags geschlossen. Auf einmal kommt der Bus nicht mehr, weil man es kaputt gespart hat. Dann beeinträchtigt das Leben eben dann doch plötzlich ganz existenziell. Und da müssen wir immer zuerst an die Kommunen denken. Insbesondere haben wir ja viele urbane Räume in Deutschland, wo wir auch Milliarden an Investitionsschulden aufgebaut haben. Also die Schulden haben wir nicht bei der Bank, sondern die Schulden sind in den Straßen, in den kaputten Turnhallen und anderen Einrichtungen, wo man längst schon vor Jahren, Jahrzehnten etwas tun hätte müssen, aber nicht getan hat. Und deswegen freuen wir uns ja, dass jetzt über die 500 Milliarden, die der Bund an Investitionsmitteln zur Verfügung stellt, auch die Kommunen einen guten Teil von abbekommen. Aber wenn uns jetzt über wegbrechende Steuereinnahmen, Investitionsboost und anders, das gleichzeitig wieder weggenommen wird, dann haben wir überhaupt nichts gewonnen.
Auf der anderen Seite soll ja eben auch durch den Booster die Wirtschaft angekurbelt werden. Davon sollen dann ja auch die Gemeinden, die Kommunen, die Städte profitieren, wenn eben Unternehmen wieder mehr verdienen, wenn das Wachstum angekurbelt wird. Wie könnte man denn da in Kiel von profitieren?
Ich habe gerade gestern mit einem Unternehmer gesprochen, Mittelständler, Familienbetrieb. Der hatte schon sowieso Pläne, etwas zu tun. Und der sagt, jetzt nehme ich den Investitionsbooster, jetzt gebe ich richtig Gas. Und das ist ja genau das, was der Booster machen soll. Also der überlegt sogar auch Produktion wieder nach Deutschland zurückzuholen. Kann ich nur sagen, Halleluja, genau darum geht es. Insofern ist der Investitionsbooster eine ganz tolle Sache. Nur am Ende wird das zu weniger Steuereinnahmen an. Und da kann man nicht sozusagen der Bund dann auch Verträge zulasten Dritter machen. Wir müssen schon, und das ist in der Vergangenheit oft gelungen, dass der Bund gesagt hat, okay, wir müssen Steuererleichterungen schaffen, aber wir übernehmen auch den Ausfall, den sonst die Kommunen hätten. Und so müssen wir es eigentlich diesmal auch wieder machen. Das ist zum Beispiel während der Corona-Zeit ganz gut gelungen an anderer Stelle. Und da muss sehr zielgenau geschaut werden, dass nicht die Kommunen sozusagen den Preis dann bezahlen, weil wir haben nichts über. Ich habe hier keine goldenen Wasserhähne oder sonst irgendwas, sondern ich habe eben noch sehr hohen Bedarf, eigentlich selber einen Booster bei den Investitionen zu machen. Und wir brauchen eben beides. Wir brauchen den kommunalen Booster und den Investitionsbooster bei den privaten Unternehmen.
Und das sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer von der SPD. Und vom Investitionsbooster kommen wir jetzt zum Bauturbo. Auch der betrifft die Kommunen, denn mit den geplanten Änderungen im Baugesetzbuch will die Bundesregierung den Wohnungsbau in Deutschland ankurbeln, nachdem der zuletzt ja eher ins Stocken geraten ist. Dazu hat sie heute einen Gesetzentwurf verabschiedet. Und es steckt schon im Titel. Der Bauturbo, der soll also Tempo machen beim Wohnungsbau. Wie? Das habe ich unsere Korrespondentin Dagmar Pepping in Berlin gefragt.
Also die Gemeinden sollen mehr Freiheiten bekommen beim Planungsrecht. Und das sagt die neue Ministerin Verena Huberts. Das geht so nicht. Ein neuer Bebauungsplan in Großstädten in Deutschland, das dauert bis zu 5 Jahre.
Wir sind viel zu langsam, wir sind viel zu kompliziert. Deswegen habe ich mir auch direkt in meinen ersten 100 Tagen vorgenommen, wir brauchen Tempo, Tempo, Tempo. Und das machen wir jetzt.
Und sie sagt, künftig soll Planung und Prüfung von Bauvorhaben nur noch 2 Monate dauern. Und wie soll das gehen? Also Gemeinden sollen künftig auf einen neuen Bebauungsplan verzichten können, wenn neue Wohnungen geplant sind oder wenn bestehende Gebäude, die da sind, erweitert werden oder geändert werden. Und sie bringt es auf die Kurzformel Neubauen, Nachverdichten, Aufstocken. Und sie sagt, mit diesem Gesetz, da sparen wir viel Zeit und auch Geld.
Die Ampelregierung, die hatte sich ja zum Ziel gesetzt, pro Jahr 400.000 Wohnungen neu zu bauen. Das hat sie nicht geschafft. Was erhofft sich denn da jetzt die Bauministerin Schwarz-Rot? Wie viele Wohnungen sollen denn da gebaut werden können?
Ja, Verena Huberts, die hat ja ein sehr forsches Auftreten, aber bei diesem Thema war sie doch zurückhaltend. Da hat sie keine konkreten Zahlen genannt, denn die letzten Jahre liefen ja auch wirklich schlecht. 2023, für dieses Jahr haben wir Zahlen, da sind nur 252.000 neue Wohnungen gebaut worden. Tendenz geht nach unten. Und da sagt sie jetzt mit diesem neuen Bauturbo, da kriegen wir jetzt wirklich schnellere Planungsverfahren. Und dann hat sie noch mal diese starke Ankündigung hinterhergeschoben.
Wir werden jetzt alles in die Waagschale werfen. Darauf können Sie sich verlassen. Und wir werden bauen, bauen, bauen und so viele Wohnungen, so viele bezahlbare Wohnungen, wie es möglich ist, auch schaffen. Und da werden wir agile Ziele miteinander auch festlegen.
Und sie setzt dabei eben auch auf kostengünstigeres Bauen. Das ist ja auch ebenfalls wichtig. Da geht es zum Beispiel um das Thema serielles Bauen. Das ist ihr Lieblingsthema, sagt sie. Und das geht zum Beispiel so, dass in Fabriken ganze Wände gefertigt werden, schon mit Rohren und mit Kabeln gefertigt werden. Die werden dann auf den Baustellen nur noch zusammengefügt. Das soll auch noch mal Tempo in den Bau bringen. Also das sind so die ersten Schritte der neuen Bauministerin. Aber sie hat angekündigt, da werden weitere folgen.
Sie haben es gesagt, die neue Bauministerin Verena Huberts von der SPD, die ist ja immer recht forsch in ihrer Wortwahl, hat zuletzt ja auch immer wieder von der Brechstange gesprochen, die nötig sei. Ihr Parteikollege Finanzminister Lars Klingbeil, der meint, die Bagger müssten wieder mehr rollen und dafür gebe die Regierung jetzt die richtige Richtung vor. Was sagt denn da die Braubranche? Ist das die richtige Richtung?
Ja, da gab es heute Lob und das ist ja nun wirklich nicht allzu häufig zu hören von Verbänden in Richtung der Bundesregierung. Da hat der Zentralverband des Baugewerbes gesagt, das ist ein echter Wohnungsbauturbo und das könnte ein entscheidender Puls sein im Kampf gegen den Wohnungsraummangel. Spricht sogar von einem wichtigen Meilenstein, den die Ministerin da gemacht hätte. Aber die fordern gleich den nächsten Schritt, noch einen Turbo, nämlich für eben dieses einfachere Bauen, für kostengünstiges Bauen, für dieses standardisierte Bauen, was wir gerade schon angesprochen haben. Wir dürfen aber auch eins nicht vergessen, es gibt auch Kritik an diesem Gesetz, nämlich maßgeblich von Naturschützern, zum Beispiel vom NABU und auch von den Grünen. Und die sagen, dieses Gesetz wird dazu führen, dass noch mehr Flächen in Deutschland zugebaut werden, noch mehr Flächen versiegelt werden. Das sei schlecht für die Umwelt.
Ja, nicht so ganz zum Wort Turbo passt ja. Die Bundesregierung lässt sich hier zumindest Zeit, was die Umsetzung angeht. Das soll nicht, wie beim Investitionsbooster ja schon vor der Sommerpause verabschiedet werden, sondern erst danach in den Bundestag kommen. Wann könnte der denn dann am frühesten zünden?
Der soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr im Bundestag beschlossen werden und dann sofort am besten zünden. Das schaffen die einfach nicht mehr vor der Sommerpause. Wir haben nur noch 2 Sitzungswochen hier in Berlin. Das klappt einfach nicht mehr. Und deswegen soll das direkt nach der Sommerpause, die dann im September beendet ist, angegangen werden. Aber es soll möglichst schnell zünden, denn Verena Huberts, die steht ja da am Wort.
Und das sagt Dagmar Pepping aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und jetzt kommen wir zu einem Fall, der einfach entsetzlich ist. In Hamburg hat die Polizei einen Mann festgenommen, der offenbar übers Internet gezielt Kinder und Jugendliche angesprochen hat und dann missbraucht hat. Es geht dabei um sexualisierte Gewalt, um Suizid und um ein Tötungsdelikt. Und deshalb warne ich jetzt besonders empfindsame und traumatisierte Menschen, dass der folgende Beitrag sehr belastend sein kann. Unser Reporter Elias Bartelt berichtet, was die Polizei heute bekannt gegeben hat.
Was wie ein düsterer Plot aus einem Film klingt, ist bittere Realität. Der Hamburger Beschuldigte soll Teil eines internationalen Folternetzwerks sein, das gezielt psychisch labile Kinder sucht. In Gamingforen, auf Plattformen wie Discord oder in sozialen Netzwerken wie Snapchat und Instagram. Die Täter täuschen Zuneigung vor, bauen Vertrauen auf und nutzen das Vertrauen dann brutal aus. Polizeipräsident Falk Schnabel sagt:
Was allen Opfern gemein ist, dass sie alleingelassen waren mit ihren psychischen Sorgen, mit der Labilität, die insbesondere in der Pubertät eintritt. Und dieses Defizit, diesen Mangel an Liebe haben diese Täter ausgenutzt und kompensiert mit Aufmerksamkeit, sehr, sehr schnell sich das Vertrauen erschlichen und dann die Kinder dazu gebracht, Grausamkeiten vorzunehmen.
In einem Fall soll der Beschuldigte mitverantwortlich sein für den Tod eines 13-jährigen Jungen in den USA. Der Teenager erhängte sich, während die Tat live ins Netz gestreamt wurde. Ermittler fanden bei dem jungen Mann aus Hamburg über 12 Terabyte Daten. Darunter mehr als 600 Videoaufzeichnungen, sogenannte Session Recordings, mit verstörendem Inhalt. Selbstverletzungen, sexualisierte Handlungen unter Zwang, gefilmt vor laufender Kamera. LKA-Chef Jan Hieber sagt dazu:
Wir haben über den Beschuldigten und seine Internetaktivitäten eine Gruppe kennengelernt, die international agiert, in der er tätig ist, die sehr schwache Kinder im Internet ins Visier nimmt, im Alter von 11, 12, 13, 14 Jahren, die in persönlichen Krisen sind, die dann von sich abhängig macht, demütigt, bedroht und am Ende zu schweren Körperverletzungen, Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch mit dem Ziel zur Befriedigung des eigenen Geschlechtstriebes, dass sie Selbstmord begehen.
Die Ermittlungen laufen seit über einem Jahr. Die Polizei Hamburg hat eine Sonderkommission eingesetzt mit 21 Beamtinnen und Beamten und 2 Staatsanwälten, die sich ausschließlich mit diesem Fall beschäftigen. Ein solcher Missbrauch passiert nicht im Verborgenen, er beginnt oft im Kinderzimmer. Deswegen richten Polizei und Staatsanwaltschaft eindringliche Appelle an Eltern. Sprechen Sie mit Ihren Kindern, schauen Sie, was Sie online machen, mit wem Sie sprechen. Verdächtige Anzeichen könnten sein Rückzug, plötzliche Stimmungsschwankungen, neue Online-Freunde oder auch Wunden am Körper. Wer solche Anzeichen bemerkt oder einen Verdacht hat, sollte sich an die Polizei wenden. Zur Not auch über den Notruf 110. Eine Übersicht mit Hinweisen für Eltern gibt es auch online bei der Polizei Hamburg.
Und das waren die Themen des Tages.